Anstoß, der Fußball-Podcast.
Macht es euch gemütlich, zündet gerne eine Kerze an, holt den Eierlikör aus dem Gefrierfach, holt vielleicht auch noch ein paar Spekulatius aus der Speisekammer. Hier ist KW 51, hier ist die letzte Anstoßfolge vor Weihnachten, hier ist die Weihnachtswoche, hier sind Manuel Baum und Dominik Strohengel. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Abend, ihr habt ihn schon gehört. In einem anderen Gewand hat er uns anmoderiert, aber eigentlich wissen wir ja auch, man sieht es ihm nicht an, dass er 60 ist. Er ist der Star der großen Formate. Brad Pitt, Michael Augustin ist nicht 60, aber sieht mittlerweile fast so aus, hat sich erholt von schlimmen Infekten aus der vergangenen Woche, ist aber jetzt endlich wieder für die Folge topfrisch, wie so ein frisch gepresster Saft, den man sich morgens noch so als Begleitung zum Cappuccino dazu holt. Mein Name ist Fabian Wittke und ich freue mich auf eine großartige Folge, die richtig abgeht.
Ja, mit Fabian Wittke, Michael Augustin und Dr. Wittke hat mal gerade eben das ärztliche Geheimnis gebrochen. Er hat mit der ärztlichen Schweigepflicht gebrochen. Das muss ich natürlich aufgreifen.
Aber wir sind ja auch der Podcast auf Augenhöhe. Wir sind ja auch der Podcast, der, wie sagen Jan Böhmermann und Olli Schulz immer so gerne, wir sind der gläserne Podcast. Da sind wir ja eigentlich auch, oder? Wir sind ja der Podcast zum Anfassen.
Transparenz ist unser zweiter Vorname. Deswegen muss ich das kurz aufgreifen. Ich habe tatsächlich nochmal Besuch von Corona bekommen. Dieses fiese Virus hat mich 5 Tage sehr beschäftigt und zeitweise komplett ausgenockt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das nochmal so reinhaut. Deswegen habe ich sehr viel Zeit vor dem Fernseher verbracht am vergangenen Wochenende. Ich habe sehr viele Fußballspiele gesehen. Ich war in keinem Fußballstadion. Und ja, das ist doch eigentlich eine perfekte Diskussionsgrundlage für diese Anstoßfolge. Wir befinden uns in einer englischen Woche, aber mal ganz im Ernst, ist nicht jede Woche eine englische Woche, seitdem Harry Kane bei den Bayern so performt?
Definitiv. Ich habe da eine Statistik gelesen, dass er ja, wie sagt man so schön, drauf und dran ist, Robert Lewandowski einen feuchten Atem in den Nacken zu pusten. Und zwar, indem er statistisch gesehen auf dem sogar noch besseren Weg ist, den, wie hat man früher gesagt, die Eltern unter uns werden sich erinnern, den Gerd-Müller-Rekord zu knacken. Aber wir wissen ja, es ist ja mittlerweile der Robert Lewandowski-Rekord mit 34 Spielen und 41 Treffern. Harry Kane ist auf dem Weg, in seiner allerersten Saison in der Fußball-Bundesliga den Robert Lewandowski-Rekord zu knacken.
Das Kane erschaffen, würde ich sagen. Das kriegt er vielleicht hin. Ich versuche natürlich auch mal so ein bisschen den Bezug zu Weihnachten herzustellen in dieser Anstoßfolge. Ich habe neulich einen Tannenbaum gekauft. Neulich war gestern. Gestern war ich dann schon wieder in der Lage, das Haus zu verlassen. Bin mit meinen Kindern in einen Forst gefahren. Nicht in den Hambacher Forst, aber in einen Forst hier am Stadtgebiet Hamburgs. Und habe einen
Tannenbaum gekauft. Dazu muss man ja auch sagen, im Hambacher Forst, da stehen ja auch keine Bäume mehr. Deswegen hast du ja gesagt, okay, dann fahren wir dorthin, wo es noch welche gibt.
Genau. Ich bin in die Nähe von Wedel gefahren. Also Klövenstehen kennt man vielleicht. Also das ist ja an der Grenze zwischen Hamburg und Wedel. Wedel ist die erste und auch dann gleich etwas größere Stadt in Schleswig-Holstein, die an Hamburg grenzt. Da war ich. Ich möchte dir ganz kurz meinen Baum, mein Manuel-Baum, ich habe ihn natürlich Manuel getauft, beschreiben. Und du sagst mir, was ich für ihn gezahlt habe. Er ist natürlich wunderschön. 2,30 Meter groß, er nadelt nicht, er ist eine schlanke Tanne, könnte man sagen, 2,30 Meter groß. Die Größe ist ja immer so ausschlaggebend für den Preis. Was glaubst du, was habe ich für meinen Manuel bezahlt?
Sag nochmal die Größe.
2,30 Meter.
3,30 Meter?
2,30 Meter, hallo, ich wohne noch nicht in dem Schloss. 2,30
Meter. Okay. Ja, okay, ich darf ja nicht immer von meiner Wenigkeit auf andere schließen. Nee, 2,30 Meter. Ich glaube, du bezahlst heute mittlerweile, wie sagt man so schön, für eine schöne Nordmann-Tanne. Hast du wahrscheinlich pro Meter, ich tippe mal auf 30 Euro. Das heißt, dann bist du bei 60 Euro. Ich tippe, du hast so 75 Euro bezahlt.
Boah, nee. Ich meine, wir sind zwar in Hamburg, das war ja noch in Hamburg, aber das ist definitiv zu teuer. 57,50 Euro, also okay. Ein Schnapper eigentlich, ne?
Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber die Frage ist denn, wenn du über Manuel Baum sprichst, ist das da eigentlich auch so, dass die Fichtel, also die Tanne Fichtel sozusagen dafür verantwortlich sind,
Klaus
dass
Fichtel?
Man dann ja, dass man die Wünsche dann irgendwie auch an den Baum hängt. Und eine Frage habe ich mir gestellt. Hast du gesagt, als die gesagt haben, sollen wir unten noch etwas für den Ständer noch was dran lassen? Und hast du dann geantwortet mit, ja, Stamm?
Nee, ich habe gesagt, machen Sie alles weg. Da war ein bisschen gestrüpp, das musste weg. Okay. Der Baum musste dann noch angespitzt werden. Ja. Und das ist dann auch gemacht worden, fachmännisch. Da habe ich nochmal 2 Euro bezahlt für den Mann mit der Motorsäge. Da war eine Holzschachtel mit Trinkgeld. Du musst dir vorstellen, da war echt an einem Sonntagnachmittag unwahrscheinlich viel los. Und da waren so 2, 3 Männer, die dann die Bäume auch eingewickelt haben. Ich weiß gar nicht, wie das fachmännisch heißt. Die kommen dann ja in so eine Vorrichtung, die aussieht wie so eine Mischmaschine, wie so ein Betonmischer. Und da wird dann so ein Tüdelband drum gewickelt. Und vorher werden die Bäume noch gestutzt und so ein bisschen angespitzt mit der Motorsäge. Und das ist ein Knochenjob, weil das machen die stundenlang ohne Unterbrechung. Also zumindest haben sie keine Pause gemacht, während wir da waren. Und deswegen habe ich nochmal 2 Euro Trinkgeld locker gemacht. Also der Baum hat mich mit allem drum und dran 59,50 Euro gekostet und da ist das Kilometergeld ja noch gar nicht mit eingerechnet.
Weißt du eigentlich, wie die Bäume heißen, die man nicht erkennen kann?
Nein.
Das sind die Tanne Tarnert.
Ja, genau, Tanne Tarnert, der ja und vor 10 Jahren auch mal einen Elfmeter pariert hat in einem Fußballspiel. Beziehungsweise, Quatsch, er musste als Torhüter ins Tor, den Elfmeter hat damals Jan Rosenthal als Spieler von Hannover 96, als Feldspieler, der zwischen die Pfosten musste, gegen Edin Dzeko im Spiel gegen den VfL Wolfsburg pariert. Ich glaube, das hatten wir mal bei der eine überrascht den anderen, daher weiß ich das auch noch.
Das stimmt. Und die Nadelbäume, die aus dem Süden kommen, das sind die Kiefern Sutherland, ne?
Richtig, richtig.
Okay.
So, jetzt
wollen wir unsere Hörer weiter ärgern mit schlechten Wortspielen oder wollen wir langsam in die Folge kommen? Aber ich finde das sehr schön. Du gibst dem Ganzen tatsächlich eine weihnachtliche Melange. Das finde ich auch gut. Hast du denn schon alle Geschenke zusammen? Und ich meine, jetzt ist ja natürlich die große Frage, das hast du ja auch schon häufiger thematisiert. Du hast ja 2 Töchter, ne?
Ja.
Wirklich jetzt eine ernst gemeinte Frage. Glauben die noch beide an den Weihnachtsmann?
Ja, ich würde sagen
das
schon.
Heißt, die sind drei und sechs. Also das heißt, die dürfen diese Folge halt auch nicht hören, ne?
Die hören nie eine unserer Folgen. Von daher besteht keine Gefahr, dass dieses Lügenkonstrukt namens Weihnachtsmann jetzt hier zerbrechen konnte.
Man muss mal einfach sagen, also obwohl wir auf diese 2 tatkräftigen und ohrenstarken Hörerinnen verzichten, sind wir trotzdem so erfolgreich. Das spricht natürlich für uns. Okay, kommt er denn auch noch zu euch?
Der war die letzten beiden Jahre da. Ich würde mal sagen, wir haben ja oftmals über die Kickernoten gesprochen, die ja immer sehr kritisch verteilt werden. Wenn ich Kicker-Redakteur wäre, hätte ich ihm eine 3,5 gegeben. Vielleicht aber auch nur eine 4. Also nee, der kommt dieses Jahr nicht. Okay. Ich habe ja viel Geld für den Baum ausgegeben, 59,50 Euro. Ich habe jetzt in meinem Budget keinen Cent mehr für den Weihnachtsmann übrig. Das muss auch so irgendwie gehen.
Ja, muss auch so irgendwie gehen. Alles klar, kann ich verstehen. Es muss auch so irgendwie gehen, dass wir diese Folge mit Inhalt füllen. Wir haben ja schon über großartig und abgehen gesprochen. Es gibt ja unterschiedliche Themen. Also nicht nur, dass wir jetzt die Champions League Auslosung ganz frisch auf dem Tisch liegen haben, dass wir noch eine englische Woche haben, haben wir auch schon thematisiert, auf die wir aber, glaube ich, gar nicht so großartig noch eingehen werden. Es gibt ja auch Abseitsthemen, wie zum Beispiel das Thema, was hältst du davon, wenn wir damit starten, dass unter anderem Antonio Rüdiger in einem Interview gesagt hat, dass er eigentlich tagtäglich im Training daran arbeitet, dass Toni Kroos zurückkommt und dass der Bundestrainer, formerly known as Julian Nagelsmann, gesagt hat, also er möchte nicht ausschließen, das war so eine sehr, sehr defensive Herangehensweise, also verbal, rhetorisch, sehr defensive Herangehensweise, eher so eine Fünferkette verbal, dass er gesagt hat, er möchte nicht ausschließen, dass er die Nummer von Toni Kroos noch einmal wählt. So, was machen wir damit? Brauchen wir, in Anführungsstrichen wir, braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft, braucht die deutsche Fußballnationalmannschaft noch einmal Toni Kroos?
Julian Nagelsmann hat ja ganz viele Themen angesprochen im Sportstudio-Interview bei Jochen Breyer. Er hat auch mit vielen Prinzipien gebrochen. Ich habe die Sendung gesehen. Wie gesagt, ich habe sehr viel Fußball konsumiert, Corona-bedingt, am vergangenen Wochenende. Ich hätte noch ganz, ganz viele andere Themen, die wir auch aus diesem Interview rausziehen könnten und besprechen könnten. Aber du hast ja mit Toni Kroos angefangen. Das Kroos-Comeback, das er zumindest mal in Aussicht gestellt hat, wenn Toni Kroos weiter so spielt, macht aus meiner Sicht ja keinen Sinn, weil er im selben Interview, also auch dann abends im ZDF-Sportstudio, gesagt hat, dass er Ilkay Gündoğan auf einer anderen Position sieht, und zwar weiter vorne. Dahinter bevorzugt er eine Doppel-Sechs mit dann auch ja Malocha-Typen, mit Kämpfertypen, mit Workern, wie er diese Spieler ja selber mal bezeichnet hat. Das ist ja Toni Kroos gar nicht. Toni Kroos würde auch Ilkay Gündoğan schwächen, weil das beide ähnliche Spielertypen sind. Mir fehlt so ein bisschen die Position, die Kroos dann spielen könnte. Also wenn du von der Vierer-Abwehrkette ausgehst, zwei Sechser davor, dann hast du davor eine Dreierreihe mit einem rechten Flügelspieler, mit einem linken Flügelspieler und mit einem zentralen Mittelfeldspieler und ganz vorne ein Mittelstürmer. Wo wäre dann die Kroos-Position? Also Kroos kann ja, wenn wir über Probleme auf der Doppelsechs sprechen, nicht den defensiven Part auf dieser Position übernehmen. Deswegen frage ich mich, wo will er ihn hinstellen? Und da die Frage nicht geklärt ist und wahrscheinlich, wenn er länger darüber nachdenkt, sich auch nicht klären ließe, wird er, glaube ich, Toni Kroos nicht mitnehmen.
Genau, das wäre natürlich die Variante. Es gäbe trotzdem natürlich noch die Variante, dass du Ilkay Gündoğan ein bisschen nach vorne ziehst. So ein
ja, das ist ja auch die Variante, die er bevorzugt. Also das wird ja auch so kommen, dass Gündoğan dann, sagen wir mal,
in die Acht geht, ne?
Zwischen Sané und Musiala spielt. Also ja, Musiala dann auf dem einen Flügel, Sané auf dem anderen Flügel, Gündoğan in der Mitte. Oder lass es auch Florian Wirtz sein anstelle von Jamal Musiala. Je nachdem, wer dann gerade besser drauf ist. Aber ich glaube schon, ein Musiala in Normalform und ein Sané in Normalform hätten da den Vorzug. Und dann eben Gündoğan als Spieler dazwischen. Und dahinter dann zwei eher defensiv orientierte Mittelfeldspieler. Und da sehe ich Toni Kroos eben nicht.
Ja. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht ganz sicher. Also ich glaube, es gäbe bestimmt eine taktische Lösung, weil ich meine, das ist ja das Groteske eigentlich an Toni Kroos. Also Toni Kroos ist nicht grotesk, aber an diesem Thema Toni Kroos ist laut Titeln, und wenn man natürlich über so viele Jahre bei Real Madrid eine tragende Rolle übernimmt, dann ist er auch zu Recht der erfolgreichste deutsche Spieler in der bisherigen Geschichte, wie gesagt, was die Titel angeht. Und trotzdem ist es irgendwie so, dass er in Deutschland nicht diese Reputation hat, die ihm wahrscheinlich eigentlich zusteht. Und da frage ich mich ganz ehrlich, ist das so ein Toni Kroos-Problem oder ist das ein Problem, das viele Deutsche auch mit dieser Heldenverehrung haben, wie auch immer? Oder ist es letztendlich genau nur das, was du gerade runtergebrochen hast oder versucht hast runterzubrechen? Also mir leuchtet das ein, bei mir ist das angekommen, dass es halt einfach letztendlich nur ein taktisches Problem ist. Aber es kann doch eigentlich nicht sein, wenn man die Frage sozusagen von der anderen Seite angeht. Du hast es taktisch aufgerollt, wie gesagt, ich habe es auch verstanden. Aber es kann doch normalerweise eigentlich nicht sein, wenn du einen Spieler hast, der seit, ich sag mal, gefühlten 10 Jahren, wahrscheinlich sind es tatsächlich 8, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, bei Real Madrid auf der 6 spielt und einen Champions-League-Titel nach dem nächsten holt, dass der keinen Platz in der deutschen Fußballnationalmannschaft hat.
Naja, erstens ist Toni Kroos zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Das hat er ja freiwillig gemacht. Und
aber ich meine jetzt aktuell, ne? Also natürlich ist er zurückgetreten nach Russland, ne?
Ja, 2018.
Genau.
Da hat er dieses wunderschöne Freistoßtor gegen Schweden erzielt. Und deshalb gab es ja im dritten Vorrundenspiel gegen Südkorea überhaupt noch die Chance, das Achtelfinale zu erreichen. Das Spiel ging dann gründlich in die Grütze. Und danach ist dann Kroos wie einige andere auch zurückgetreten.
Aber wiederum wie einige andere, die vielleicht auf dem Abstellgleis auch schon waren, also Müller sozusagen mit einem Bein, Hummels war schon weg und mittlerweile ja auch wieder da. Ich meine, das ist ja auch nicht, nur weil du zurückgetreten bist, heißt es ja auch nicht, dass es kein Comeback geben kann. Aber jetzt haben wir ja gerade taktisch darüber gesprochen.
Ja, aber mal ganz im Ernst, wenn du Toni Kroos zurückholst, du hast ja gerade den erfolgreichsten deutschen Vereinsfußballer angesprochen, der ist er ja auch. Bei Real Madrid spielt er meines Wissens seit 2013 oder ist er erst nach der WM dahin gegangen? 2014. Er ist, glaube ich, jetzt in der 10. Saison da und er ist eine Legende. Er gehört zu den Galaktischen bei Real Madrid. Diesen Spieler holst du dann nur zurück, wenn er auch gesetzt ist, wenn du in der ersten Elf einen Platz für ihn findest. Und ich sehe diesen Platz nicht. Zumindest nicht so, wie Nagelsmann die Mannschaft da in die Luft gemalt hat am vergangenen Wochenende im Sportstudio.
Also dann eher Gündogan und Groß. Groß statt Groß.
Ja, ich könnte mir vorstellen, also Manuel Neuer ist ja auch nach dem, was man so bei Nagelsmann raushören konnte, die Nummer 1, Jochen Breyer hat immer wieder nachgefragt und Nagelsmann hat immer wieder gesagt, ja, Marc-André Ter Stegen ist ja gerade verletzt und Neuer macht das sehr, sehr, sehr gut und so. Und deswegen, ja, Neuer steht dann gegen Frankreich und die Niederlande im Tor und Neuer wird, wenn nichts Unvorhersehbares dazwischen kommt, auch wieder die Nummer 1 werden. Mega frustrierend für Ter Stegen, der natürlich jetzt die letzten Länderspiele auch wegen seiner Rückenverletzung verpasst hat, ist mittlerweile auch am Rücken operiert worden. Neuer im Tor, bin ich mir sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass Hummels und Rüdiger das Abwehrzentrum bilden. Kimmich Rechtsverteidiger spielt. Kimmich ist nämlich plötzlich doch als Rechtsverteidiger vorstellbar. Das hat Nagelsmann angesprochen, hat sich auch mit Kimmich schon darüber unterhalten, über diese Planspiele. Hendricks Linksverteidiger. Dann hätten wir zwei auf der Doppel-6. Das könnte Goretzka sein. Das könnte Pascal Groß sein, der das während der USA-Reise sehr gut gemacht hat, aber dann gegen die Türkei und in Österreich gar nicht eingesetzt worden ist. Davor habe ich ja schon gesagt, Sané, Musiala auf dem Flügeln, Gündogan im offensiven Mittelfeld, einzige Sturmspitze, wahrscheinlich dann Füllkrug. Havertz als Linksverteidiger, das Experiment ist gescheitert. Einzige Sturmspitze, Dennis Undaf, wäre auch denkbar, weil auch dessen Leistung hat Nagelsmann im Sportstudio gelobt und Undaf hat jetzt, glaube ich, 8 Tore geschossen. Gehört zu den besten deutschen Torjägern, obwohl er gar nicht so viele Einsätze hat. Ich glaube, es waren nur 11. Der wird, wenn nichts dazwischen kommt, dann auch dabei sein im März.
Ja, habe ich auch so gelesen zwischen den Zeilen. Was mich trotzdem wundert, auf der einen Seite ist eben dieses, ich will nicht sagen, dieses Einknicken. Also ich finde es, er knickt so ein bisschen zweimal ein. Also auf der einen Seite diese Geschichte mit Havertz, finde ich, die hat er so jetzt ganz gut wegmoderiert, so nach dem Motto, er sieht das auch nicht als gescheitert an, aber wird es jetzt nicht nochmal so machen. Also wenn du etwas nicht nochmal so machst, dann ist es doch auch eigentlich gescheitert. Wie gesagt, das ist dann irgendwie ganz gut rhetorisch verkauft. Und das andere ist, was ich gesagt habe, ich finde, dass Joshua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, das ist für mich so ein bisschen das zweite Einknicken, aber das kann ich nachvollziehen, für die deutsche Nationalmannschaft den größten Mehrwert aktuell bietet, weil eben du auf der Sechserposition ihn nicht unbedingt brauchst und eben die größten Nöte auf der Rechtsverteidigerposition hast und da kann er halt auch spielen und von daher sind wir wieder bei diesem alten Lahm-Ding so, ne? Dann ziehst du ihn halt wieder aus der Mitte nach rechts raus, weißt, der kann da spielen, der Spieler ist wahrscheinlich nicht zufrieden damit, aber für das Team ist es das Beste.
Ja, ich würde es auch gar nicht als Einknicken bezeichnen. Also nach diesen schlechten Ergebnissen, zuletzt mit den Niederlagen gegen die Türkei und in Österreich, muss ich ja was tun. Und dass er die Struktur der Mannschaft ändern will, das hat er ja bereits in Wien direkt nach dieser Niederlage bei der Pressekonferenz angekündigt und hat diese Planspiele nochmal so ein bisschen konkretisiert im Sportstudio. Und ich finde, das ist ja auch ein Zeichen der Stärke, wenn du als Trainer, und er ist ja erst 4 Spiele Trainer dieser Mannschaft gewesen, dann auch von Plänen abrückst, die vielleicht nicht so funktioniert haben. Den Plan von Havertz hat er immer noch als Plan, der funktioniert hat, dargestellt, ist ja auch egal, aber es wird kein Kai Havertz als linken Schienenspieler, er sei ja laut Nagelsmann kein klassischer Linksverteidiger gewesen, aber es wird den linken Schienenspieler Havertz in der Nationalmannschaft nicht mehr geben und wenn es denn Kimmich als Rechtsverteidiger gibt, dann könnte da eine Position ja schon auch dauerhaft behoben worden sein oder die Probleme auf der Position, wenn sich Kimmich dann an die taktischen Vorgaben hält und nicht doch wieder im Vorwärtsdrang meint, den Ersatzspielmacher machen zu müssen und immer wieder in torgefährliche Räume kommen zu müssen und selber noch Tore schießen zu wollen. Und aber ja, ich glaube, wenn er und Kimmich sich darüber unterhalten haben und er dann auch mit dieser Idee an die Öffentlichkeit gegangen ist, dann wird er ja auch Kimmich von diesen Planspielen überzeugt haben. Und ich glaube, das kann nicht schaden. Ist ja jetzt auch sehr viel Zukunftsmusik. Die EM ist im Jahr 24. Gut, das Jahr 24 ist nicht mehr weit weg, aber im Juni. Und die ersten Länderspiele sind aber noch 3 Monate hin. Ich finde, das Thema haben wir jetzt abgearbeitet. Oder es gibt ja noch viele Themen.
Ja, also nur einen Satz noch dazu. Ich finde, also du hast natürlich recht in dem Sinne, dass du sagst, so ja, er hat das so rein taktisch, hat das geschlossen, dieses Problem. Aber wenn wir uns mal an diese Amazon-Doku zurückerinnern, dann wissen wir ja auch, was Kimmich für ein Typ sein kann. Nämlich einer, der von Ehrgeiz zerfressen ist. Und ich glaube, Kimmich, wenn er morgens in den Spiegel guckt oder wenn du ihn fragst, dann ist er einer, der sagt, so, ich sehe mich auf der Sechserposition, weil ich kann diese Chipbälle spielen und ich sehe mich da als auch als Leader einer Mannschaft und das ist auch sein Anspruch und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob der sich einfach so nahtlos in den Dienst der Mannschaft stellen wird oder ob der halt dadurch halt auch ein, ich in Anführungsstrichen, Problemfall werden wird, weil das haben wir in dieser Doku in Katar oder beziehungsweise über das Turnier in Katar ja auch gesehen, dass er ein Typ ist, der auch gerne aneckt, der seine Meinung sagt und der hinter ja seinem Ehrgeiz steht.
Ja, ich glaube, der hat in der Nationalmannschaft ja, ich weiß es, der hat in der Nationalmannschaft noch nichts Großes gerissen, noch nichts gewonnen, noch keinen Titel gewonnen und ja. Der wird schon, glaube ich, sein Ego hinten anstellen, um bei dieser EM im eigenen Land, das ist ja auch so eine Once-in-a-Lifetime-Chance für alle, die da nominiert werden, eine Europameisterschaft in Deutschland zu spielen, da wird er, glaube ich, dann schon auch ja, vielleicht auf seine Lieblingsposition verzichten und dann da spielen und versuchen, die Sache so gut es geht zu machen auf der Rechtsverteidigerposition. Aber weißt du, was mich so ein bisschen wundert? Das hat jetzt nichts mit der DFB-Elf zu tun. Du hast bis auf einen kleinen versteckten Gag am Anfang noch gar nicht ausgekostet, dass Holstein Kiel Herbstmeister ist. Wir können bilanzieren. Also in der Bundesliga geht das noch nicht, da finden am Dienstag und Mittwoch ja noch Spiele statt, der 16. Spieltag, da gibt es auch noch keinen Hinrundenmeister, denn die Hinrunde wird erst mit dem ersten Spieltag im Januar abgeschlossen, aber in der zweiten Liga sind ja 17 von 34 Spielen rum und Holstein Kiel kann sich mit Fug und Recht Herbstmeister nennen, Fabian, das muss wieder runtergehen wie, ja wie was denn?
Das geht mir natürlich runter wie das Öl aus einer leeren Sprottenkonserve, die man noch so schön aufgerollt hat, die Sprotten vernichtet hat und dann schlürft man noch das Öl aus oder nimmt sich so ein bisschen frisches Baguette oder so ein schönes Graukrustenbrot vom Bäcker Leven oder Alverden oder Günther ist das in Kiel und dann geht man da noch einmal so zum Stippen nochmal so durch. Genauso geht mir das runter, aber auf der anderen Seite, weißt du was, lieber Michael Augustin, wenn Vereine wie der FC St. Pauli am Boden liegen, dann möchte ich da nicht auch noch weiter rein treten. Dann habe ich dann natürlich auch ein bisschen Mitleid mit dir, weil das ist natürlich auch hart, wenn man dann irgendwann von Wien Wiesbaden und dem VfL Osnabrück dekodiert wird und sich alle auf dein Spielsystem einstellen können. Da möchte ich jetzt auch nicht zusätzlich den Salzstreuer aufmachen. Von daher, ich wollte dieses Thema auch wirklich sehr, sehr sensibel angehen, wie du ja von mir weißt.
Ja, wollen wir jetzt erst über den FC St. Pauli sprechen oder erst über Holstein Kiel? Also ich könnte die Folge oder wir könnten die Folge heute nennen, wenn Holstein Kiel abgeht. Was hältst du?
Ja, zwei Tore geschossen, ne?
Ja, genau, der hat zwei Tore geschossen.
Ich finde, wir müssen das jetzt eigentlich mal machen. Nein, also ich finde, wir müssen das machen. Wir haben diesen Folgentitel jetzt schon so häufig vor uns hergetragen. Holstein Kiel hat einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, hat noch nie so viele Punkte nach der Hinrunde gehabt, nämlich 35 an der Zahl und die letzten 5 Spiele gewonnen. Eindrucksvoll auch gegen Hannover 96 mit 3-0 die Herbstmeisterschaft, ich will nicht sagen klar gemacht, sondern sozusagen erstmal in Vorleistung gegangen. Dazu kam das 1-1 des FC St. Pauli gegen Wien Wiesbaden. Ja, ich glaube, die Gründe, das, was dahinter steckt, das haben wir jetzt ja wirklich in den vergangenen Wochen schon aufgeführt. Deswegen geht mir so ein bisschen, ich will nicht sagen die Puste aus, aber ich kann mich natürlich nur wiederholen, weil wenn du so eine Serie hast, dann verändern sich die Gründe dafür ja Woche für Woche nicht, sondern wir haben über den ausgeglichenen und auch mit Potenzial gespickten Kader gesprochen. Ein Indiz dafür, dass auch Luis Holtby vielleicht nicht den letzten, aber einen vielleicht seiner letzten Herbste erlebt oder Winter erlebt, ist, dass er eben nicht nur gut ist, dass er nicht nur ein Mehrwert ist für die Mannschaft, dass er ein Allrounder ist, dass er Schnittstellenpässe spielt, dass er auf der 6 den Ballverteiler mimt und dass er Gedanken schnell einleitet. Jetzt haben sie mit ihm auch noch den Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert, sondern du hast eben auch viele, viele Talente, wir haben sie angesprochen, U20, U21 Nationalspieler und es flutscht so und ich glaube einfach on top, das muss man auch ganz ehrlich sagen, bei all dem, was ich natürlich jetzt als Kugeln an deinen Tannenbaum hängen möchte, sozusagen aus Holstein-Kiel-Sicht, ist es glaube ich auch so, dass sie die Defensivprobleme abgestellt haben, sie bekommen seit neuestem wenig bis gar keine Gegentore mehr und sie haben jetzt auch einfach einen Lauf. Und das haben wir eben auch schon von vielen Fußballern im Interview gehört. Du kannst Potenzial haben, du kannst auch Spieler haben, die dann irgendwie vielleicht auch mal an ihre Kräfte kommen, an die sie vorher nicht mehr gekommen sind, aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn du dann halt irgendwann das dritte Spiel in Folge gewinnst, dann gewinnst du halt auch mal das vierte und das fünfte. Und genau diesen Lauf hat Holstein Kiel gerade, meiner Meinung nach.
Ja, Holtby hat seinen Vertrag verlängert bis 2025, Torhüter Timon Weiner sogar bis 2027. Kann man sagen, bei Holstein bringt der Weinermann die Geschenke?
Ja, dazu muss ich ja sagen, also bei all dem, ich finde auch das ist eine gute Entwicklung. Weiner, der ja aus der Schalke-Jugend kam, so aus der Knappenschmiede kam, der ist für mich jetzt allerdings noch nicht einer der besten Zweitligatorhüter, sondern einer, der jetzt eben mal die Chance bekommen hat, der sich nachdem Thomas Dehne im Tor stand Anfang der Saison, der ehemalige etatmäßige Nummer 1 Torwart, hat jetzt die Chance bekommen, hat es gut gemacht, würde ich sagen. Hat es nicht überragend gemacht, hat es gut gemacht. Und ja, ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der die Geschenke bringt, aber er ist vielleicht derjenige, der der Oma nochmal ein Likörchen nachgießt, damit die Stimmung gut bleibt im Team.
Und Marcel Rapp, der Trainer, ist der Entwickler. So hat ihn der Kicker in einem ausführlichen Artikel über Marcel Rapp genannt, der Entwickler. Also du hast ja völlig recht. Wir haben jetzt in den vergangenen Folgen häufiger schon mal versucht zu erörtern, warum es bei Holstein Kiel so gut läuft. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen wollt, kann ich euch diesen Artikel im Kicker empfehlen. Marcel Rapp, der Entwickler, der junge Spieler besser macht, Colin Kleine-Bekel, der Innenverteidiger, und Tom Rothe, der Linksverteidiger, werden als Beispiele aufgeführt. Aber der auch schon etwas betagtere Spieler, den mittlerweile 33-jährigen Luis Holtby noch besser macht. Also auch das ist offenbar eine Qualität von Marcel Rapp. Jetzt muss ich aber doch noch ein paar...
Und auf der anderen Seite, bitte, einmal ganz kurz nur dazwischen reingegrätscht. Dazu muss man aber auch sagen... Also ich kenne jetzt ja auch so ein paar, ich will nicht jetzt sagen Hintergründe, also da will ich mich jetzt nicht größer und wichtiger machen, als ich bin, aber es ist trotzdem auch schon so, dass Marcel Rapp jetzt auch nicht derjenige war, der ein riesengroßer Fan von Fiete Arp war, weil, sind wir auch mal ganz ehrlich, der in den vergangenen Wochen und Monaten, und ich glaube auch wir haben das schon mal in diesem Podcast vielleicht angedeutet, gesagt hat und wir auch haben, dass er vielleicht möglicherweise nicht mehr die Kurve bekommt und in der zweiten Liga noch ein richtig guter Spieler oder Führungsspieler wird. Und er wurde auch zum Ende der vergangenen Saison von Marcel Rapp mal bei einem TV- oder Radiointerview öffentlich angezählt und hat gesagt, so ja, wenn man jetzt auch mal den nächsten Schritt machen möchte, dann so nach dem Motto, dann muss man ihn halt auch jetzt mal machen oder es gibt diesen Schritt halt auch einfach nicht mehr, weil irgendwann ist man dann auch kein Talent mehr. Das hat Marcel Rapp auch gesagt. Damit will ich nur sagen, also er war jetzt auch nicht derjenige, der hinter allen stand, und deswegen will ich nur sagen, es entwickelt sich dann eben auch manchmal so ein Lauf, und ich glaube, dass bei Fiete Arp tatsächlich jetzt dieser häufig zitierte und floskelhafte Knoten geplatzt ist, und momentan spielt er Woche für Woche sehr, sehr stark und hilft der Mannschaft weiter.
Ja, man muss ja auch mal gucken, wie hat er die Tore erzielt. Also Holstein Kiel steht ja auch für einen enormen Tempo-Fußball. Die überrennen und überrollen Gegner und bringen dann, in dem Fall Fiete Arp, in Schussposition, wo es dann auch gar nicht mehr so die ganz große Herausforderung ist, den Ball über die Linie zu drücken. Ich will jetzt nicht die Leistung von Fiete Arp schmälern. Ich habe ihn auch in den vergangenen Wochen gelobt, und wer zwei Tore schießt bei einem 3-0-Sieg gegen Hannover 96, der muss natürlich auch diesmal gelobt werden. Aber auch er profitiert natürlich davon, dass er fit ist, dass er diesem Tempo-Fußball mitgehen kann und dann auch in diese Räume kommt, in die er läuft, weil er weiß, dass er der bestmöglich anspielbar ist und dann auch angespielt wird und von da aus dann auch einen sehr kurzen Weg zum Tor hat und das ja auch gut gemacht hat. So, jetzt möchte ich aber trotzdem noch ein paar Sätze zum FC St. Pauli verlieren. Und zwar möchte ich dich mit ein paar Zahlen von gestern, spielte St. Pauli gegen WN Wiesbaden, 1:1 konfrontieren. 26:5 Torschüsse. 699:288 gespielten Pässen. St. Pauli hat eine Passquote von 86% gehabt, WN Wiesbaden von 67%. Flanken 18:5 für St. Pauli. Ballbesitz 71:29% für St. Pauli. Ich glaube, das reicht schon. Also damit will ich nur andeuten, wie dominant, wie hoch überlegen St. Pauli war gegen WN Wiesbaden. Und das war gegen den VfL Osnabrück nicht ganz so extrem, aber in der ersten Halbzeit schon. Und gegen den HSV im Derby war es in der ersten Halbzeit auch nicht ganz so extrem, aber auch da war die Überlegenheit spürbar, greifbar und auch auf dem Statistikbogen lesbar. Was ich damit sagen will, St. Pauli muss solche Gegner wie Osnabrück und Wien Wiesbaden, vor allen Dingen Wien Wiesbaden, nach dieser dominanten Vorstellung eigentlich mit 3-4 Toren Unterschied schlagen. Am Ende steht ein 1-1 gegen Wien Wiesbaden, ein 1-1 gegen Osnabrück, ein 2-2 im Stadtderby gegen den HSV. Ist natürlich viel zu wenig. Das ist so ein kleiner Makel auf eine fantastische Hinrunde mit 8 Siegen und 9 Unentschieden und immer noch dem zweiten Platz und einem Fußballjahr 2023. Ich habe die genauen Zahlen nicht vorliegen, aber ich glaube, es gab 2 Niederlagen im ganzen Jahr. Fast nur, also sehr viele Unentschieden, aber auch sehr viele Siege. Aber was St. Pauli fehlt, und das wird seit Wochen ein bisschen offensichtlicher wieder, ist ein echter Top-Stürmer, wie er zuletzt Guido Burgstaller war, der ja nach der vorletzten Saison dann den Verein Richtung Wien, also Richtung Heimat, Richtung Österreich verlassen hat. Und auch wenn Johannes Eggestein jetzt mal so eine Phase hatte, in der es gut lief, St. Pauli braucht einfach viel zu viele Chancen. Ich finde das System nach wie vor stark. Es gab auch gestern großes Lob von Markus Kauzinski, von anderen Beteiligten des SVW in Wiesbaden. Aber was auch fehlt, ist halt dieser Mann mit dieser Qualität vor dem Tor. Denn dann würde St. Pauli wahrscheinlich Tabellenerster sein und hätte schon ein paar Punkte Vorsprung, ein bisschen Puffer auch auf den Tabellenvierten. Und so bringt sich St. Pauli immer wieder am Ende. Meistens fallen die Tore dann ja in der zweiten Halbzeit und auch in der Schlussphase der zweiten Halbzeit um, wie heißt es so schön, den verdienten Lohn.
Sehr schön, genau, um den verdienten Lohn, lange nicht mehr gehört. Aber es sind eben genau diese Unentschieden. Also während Holstein Kiel 4 Niederlagen kassiert hat in den Hinrundenspielen. Ich wollte nur sagen, im Vergleich zu den 11 Siegen, die sie wiederum erzielt haben, damit ist das auch gleichzeitig der Liga-Bestwert, ist auf der anderen Seite der FC St. Pauli ungeschlagen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen trügerisch, weil diese ganzen Unentschieden genau gegen diese Vereine wie gegen den VfL Osnabrück oder jetzt gegen Wien Wiesbaden, die tun natürlich doppelt weh, weil das eben genau diese Punkte sind, die dann auf der Strecke bleiben. Zwar hat Holstein Kiel diese krachende Niederlage da am Millerntor erfahren, aber lieber dann halt mal einmal krachend verlieren. Aber ansonsten die Hausaufgaben, die häufig zitierten, aber eben auch mal so quick and dirty oder weiß ich, von mir ist auch long and dirty, wie gegen Düsseldorf mit einem 1-0 Auswärtssieg nach Hause verteidigen. So, ne? Und ich glaube, das ist genau das. Und das ist wiederum das, was der FC St. Pauli gefühlt so ein bisschen chronisch hat, auch wenn er das mal zwischendurch ausblenden konnte, weil wir dürfen natürlich auch diese Serie von Eggestein, von Jojo, wie ihr ja sagt, Eggestein, nicht vergessen. Aber dieser Jojo hat jetzt anscheinend auch diesen Jojo-Effekt, ne? Also der ist jetzt entweder dann mal da und trifft Woche für Woche oder ist dann halt mal wieder und taucht ab.
Ja, ich meine, die größten Chancen hatten ja gestern dann auch Marcel Hasel und Jackson Irvine und andere Spieler. Also St. Pauli fehlt wirklich ein Stürmer, aber 33 Punkte nach 17 Spielen, das ist fast ein Zweierschnitt. Und mit 2,0 Punkten im Schnitt steigst du am Ende auf. Also das gilt für Kiel, das gilt für St. Pauli. Wenn die weiter so punkten, so konstant weiter punkten, steigen beide am Ende auf. Das ist dann so. Abwarten.
Das ist dann so, abwarten, wie man in Kiel sagt. Aber das würde ich jetzt wirklich mal von dir wissen. Mich hat das neulich auch jemand gefragt und ich wollte das nicht so beantworten, nicht irgendwie jetzt aus reinem Aberglaube oder, sondern ich finde, das ist wirklich, wirklich schwierig. Und zwar deshalb schwierig, eine Prognose aufzustellen, ob die beiden Mannschaften jetzt um den Aufstieg mitspielen. Einfach der Tatsache geschuldet, weil im Vergleich zur ersten Liga die Mannschaften in der zweiten Liga viel, 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 viel ausgeglichener sind. Und genau das, in Anführungsstrichen, Schicksal, was St. Pauli widerfahren ist, dass sie jetzt mal gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion, in Anführungsstrichen, nur unentschieden gespielt haben, das kann Holstein Kiel auch passieren. Und genauso kann es dann, weiß nicht, Greuther Fürth, Düsseldorf oder Hannover 96 mal passieren, dass sie mal 3 Spiele in Folge gewinnen, während St. Pauli und Holstein Kiel Punkte lassen und plötzlich dreht sich die Tabelle wieder ganz schnell. Von daher, ich weiß es nicht, in der zweiten Liga zur Halbserie von Aufstiegsaspiranten zu sprechen, finde ich immer sehr, sehr gewagt.
Nee, finde ich überhaupt nicht gewagt, weil nach 17 Spielen okay, ist es ja mehr als nur eine Momentaufnahme, mehr als so eine zufällige Anreihung von Mannschaften, die da eine Tabelle herausbilden. Also das ist ja schon auch mit Leistung unterfüttert. Also ich finde, das ist klar erkennbar, wer da um den Aufstieg mitspielt. Der HSV ist jetzt nicht genannt worden. Der hat auch ein sehr starkes Auswärtsspiel in Nürnberg abgeliefert. Der wird auch um den Aufstieg mitspielen. Bei Greuther Fürth, ja, vielleicht auch. Vielleicht mag das sein. Fortuna Düsseldorf hat das Spiel in Magdeburg gedreht. Vielleicht kommt Paderborn nochmal. Bei Hannover kann ich es mir nicht vorstellen. Das sind dann wahrscheinlich auch am Ende die Mannschaften. Bei Holstein Kiel wird es, glaube ich, interessant sein. Wie geht die Mannschaft damit um? Jetzt steht sie natürlich ein bisschen anders im Mittelpunkt und wird dann ja auch die ersten Spiele im neuen Jahr als Tabellenführer, zumindest das Spiel am 18. Spieltag, als Tabellenführer bestreiten. Was macht das mit der Mannschaft? Bei St. Pauli kommt natürlich die Hinrunde von vor 2 Jahren jetzt wieder zum Vorschein als mahnendes Beispiel. Auch wenn man so mit anderen St. Pauli-Fans spricht, da ist so ein kleiner St. Pauli-Pessimismus auch spürbar, weil es eben diesen Abfall dann in dieser Halbserie der Saison 2021-22 gab. Und eine noch viel entscheidende Frage ist die Frage nach dem Trainer. Fabian Hürzeler hat einen Vertrag, der im Sommer ausläuft, und er verspürt keine Eile, diesen Vertrag zu verlängern. St. Pauli will natürlich den Fehler von vor 2 Jahren nicht nochmal machen. Da liefen, glaube ich, insgesamt 8 Spielerverträge, auch Co-Trainerverträge aus. Das hat sehr viel Unruhe in die Mannschaft gebracht. Dann gab es keine Premium-Regelung. St. Pauli war auch, als das Jahr dann mit der Rückrunde begann, noch im Pokal vertreten, hat ja dann später auch Borussia Dortmund geschlagen. Und all das hat die Mannschaft mit sich her rumgeschoben. Da hat der Verein Fehler gemacht, hat diese Themen nicht rechtzeitig vom Tisch gewischt, und da sollte St. Pauli jetzt diesen Fehler nicht nochmal machen und muss vor allen Dingen in der Trainerfrage schnellstmöglich Klarheit hinbekommen, denn dass Hürzeler begehrt ist, ist klar, haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon mal so ein bisschen ausführlicher erörtert, und da sollte, glaube ich, nicht zu lange ein Fragezeichen über den Millerntor kreisen.
Ja, mal schauen, also ich bin da mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass solange Holstein Kiel natürlich auch jetzt da oben bleiben wird, um sozusagen auf das Erste, was du gesagt hast, einzugehen, werden sie wahrscheinlich auch häufiger mal jetzt auf 2030 terminiert und dieses sogenannte Topspiel haben, einfach der Tatsache geschuldet, weil sie eben da oben stehen. Und beim FC St. Pauli kann ich mir auch vorstellen, dass vor allen Dingen Unruhe durch eine mögliche, ja, Trainer-Weiterbeschäftigung oder einen möglichen Trainerabgang entstehen kann. Aber ja, ich meine, auf der anderen Seite, guck mal, St. Pauli ist in einer herausragenden Ausgangssituation, das darf man auch nicht vergessen. Es müsste doch jetzt eigentlich doch ein leichtes sein, vielleicht auch nochmal einen echten Stürmer in der Winterpause zu verpflichten.
Ja, aber das weißt du doch selber, wie das ist. Wann ist denn das letzte Mal irgendwo ein echter Stürmer in der Winterpause verpflichtet worden, der auch eine echte Verstärkung ist? Also das ist ja so der Mann, den irgendwie alle suchen. Da wird es wahrscheinlich keinen geben. Es sei denn, du hast ein so ausgetüfteltes Scouting, das in irgendwelche, ich weiß gar nicht, wo man da gucken müsste. Selbst in Skandinavien spielt da keiner mehr unterm Radar.
Da gehst du jetzt zu Nick Woltemade, der hinter Boré und Marvin Ducksch nicht spielt, und dann hast du endlich dein Woltemade und es war alles gut.
Ja, das wäre zum Beispiel einer, ne? Vincent Vermey hätte ich mir auch gewünscht, der jetzt ja bei Düsseldorf auch scored und scored und scored. Und Ivan Prezain von Wien Wiesbaden, aber gut, der spielt halt in der zweiten Liga bei einem Konkurrenten. Ich glaube nicht, dass man den einfach so bekäme. Aber ja, ein Stürmer, einer, der dann auch vielleicht in der Rückrunde so 8 bis 10 Tore garantiert, wäre sicherlich ganz gut. Weißt du, was mir am Wochenende aufgefallen ist? In vielen Bundesliga-Stadien, auch in den Stadien der zweiten Liga, es gab extrem viel Flugverkehr. Tennisbälle flogen, Münzen flogen, sowohl Münzen, also Geldstücke, echte Münzen, als auch Schokomünzen. Pyrofackeln flogen. Okay, die fliegen ja immer. Und bei einigen Hansa Rostock-Fans sind die letzten Gehirnzellen rausgeflogen in Paderborn. Das erkennt man daran, wenn man sich mal Fotos von den sanitären Anlagen des Gästebereichs nach dem Spiel anguckt. Da ist nämlich nichts mehr, wie es vorher war. Thema die DFL und ihr Investorendeal. Die Deutsche Fußballliga hofft auf 1 Milliarde Euro Einnahmen. Und zwar sollen die von einem Investor kommen. Und der Protest der war spürbar und hörbar und aber auch nicht so wirklich überraschend. Oder wie hast du das empfunden?
Ja, überraschend nicht. Da haben wir ja auch schon in der vergangenen Woche drüber angesprochen. Das haben wir in der vergangenen Woche ja auch schon angesprochen, dass dass natürlich, ich will nicht sagen natürlich, aber doch in der deutschen Fußball-Bundesliga schon etwas Natürliches ist, dass es diese Anti-Haltung gibt, weil da diesbezüglich eine sehr nostalgische Linie gefahren wird und es ein striktes, so gefühlt, hat man das gefühlt, dass die Ultraszenen ihre Klingen übereinander legen und einstimmig halt dagegen sind. Und von daher ist die Reaktion, das haben wir mit den Montagsspielen, das hat mich zum Beispiel daran erinnert, in der Fußball-Bundesliga, die dann ja gefühlt auch durch die Ultraszene wieder abgeschafft wurden, daran erinnert, dass oder pro 15:30 war auch irgendwie in den vergangenen 10 Jahren immer ein riesengroßes Thema. Und dass jetzt die Ultraszene, wie gesagt, ich meine jetzt mal ligaübergreifend, diesbezüglich auf die Hinterbeine geht oder auf die Barrikaden, das kommt für mich nicht überraschend. Und genau sowas habe ich eigentlich auch erwartet.
Aber der Protest, der war doch sogar noch charmant teilweise, als er diese Schokotaler fliegen. Ja, Takuma Asano vom VfL Bochum, hast du das mitgekriegt? Der hat einen Schokotaler ausgepackt
und gegessen,
hat dann sogar noch ein Tor erzielt gegen Union Berlin. Das Bild ging um die Welt. Aber ja, ich fand...
Hat er sich dann quasi von seiner Schokoladenseite gezeigt?
Ja, zweimal sogar. Einmal, als er das Ding aufgenommen hat und sich es in den Mund gesteckt hat. Und dann, als er diesen wirklich Gewaltschuss da aus kurzer Distanz abgegeben hat, den Ball gefühlt mit 135 km/h ins Berliner Tor geschossen hat. Und ich fand den Protest ja eigentlich erwartbar, teilweise ja auch charmant. Es war so ein bisschen eine Reise ins Jahr 2020, weil die ersten 12 Minuten... relativ wenig zu hören war in den Fußballstadien, Geisterspiele wie im Corona-Zeitalter. Also ich selber bin ja zweimal ins Jahr 2020/21 gereist. Einmal als Fußballkonsument der ersten 12 Minuten und einmal als Corona-Inhaber sozusagen, als Corona-Patient, als Virenträger. Klar verstehe ich die Fans, aber es wird sich nichts ändern. Aber es wäre auch blöd gewesen, wenn sie jetzt nicht ihren Protest nach außen getragen hätten. Und ich verstehe die Fans sogar sehr gut, weil ja auch immer wieder die mehr erzählt wird, wir würden den Anschluss an den internationalen Fußball verlieren, wenn wir jetzt nicht noch mehr Geld bekämen und nicht noch mehr Geld ausgebreitet werden könnte. Jetzt mal ganz im Ernst, die Champions League wird in der kommenden Saison noch langweiliger werden als in dieser Saison. Man guckt sich ja jetzt kaum noch Spiele vom zweiten, dritten Gruppenspieltag ab. Und es ist mir doch völlig egal, wie RB Leipzig da performt, wie erfolgreich oder erfolglos die sind. Und dass die Bayern immer ins Achtelfinale kommen, ist da auch völlig klar. Und das interessiert doch auch keinen Fan des VfL Bochum oder des ersten FC Heidenheim oder von Darmstadt 98 oder von Borussia Mönchengladbach. Ich nenne jetzt bewusst mal die kleineren und mittelgroßen Vereine. Denen ist es doch völlig egal, wie andere deutsche Vereine im internationalen Fußball abschneiden. Jeder guckt doch da auf seinen eigenen Verein. Und ich finde das immer so ein bisschen schief, dieses Argument, mit der Bundesliga, mit dem deutschen Abschneiden, mit dem Abschneiden der deutschen Vereine im europäischen Vergleich zu argumentieren. Ich glaube, so denken einfach Fußballfans von ganz anderen Vereinen, es sei denn, sie sind Bayern, Dortmund oder Leipzig-Fans, eher gar nicht.
Ja, das ist das eine Argument. Das andere Argument ist ja auch, wenn man jetzt wieder von diesem Davoneilen spricht, jetzt hast du ja deutsche oder sogar drei deutsche Mannschaften im Achtelfinale der Champions League mit Borussia Dortmund gegen PSV, RB Leipzig gegen Real Madrid und Bayern München gegen Lazio Rom. Außerdem hast du noch Bayer Leverkusen gegen Saint-Gilloise, glaube ich, ne, die jetzt in der Europa League weiterspielen und Freiburg auch noch gegen Lens, meine ich. Ich meine, wenn du jetzt dir Frankfurt anguckst, die Europa League gewonnen haben, also es ist argumentativ nicht unterfüttert. Natürlich ist die Premier League finanziell auf einem ganz anderen Stern. Aber das war doch wiederum auch in den vergangenen Jahren zu sehen. Ich meine, wie viele Anläufe hat Manchester City genommen, gefühlt irgendwie, seitdem wir beide aus der Grundschule raus sind, seitdem die, weiß nicht, Gallagher-Brüder sich, oder als die Gallagher-Brüder noch Freunde waren, seitdem versucht man da irgendwie die Champions League zu gewinnen und das ist jetzt im vergangenen Jahr dann letztendlich gelungen. Also von daher von wirklich davon eilen, finde ich, kann man nicht sprechen. Also wenn man vielleicht davon spricht, welche Liga kann die besten Spieler bezahlen, kannst du vielleicht auf der einen Seite sagen, okay, wahrscheinlich eher die Premier League. Auf der anderen Seite musst du wiederum auch sagen, okay, welche Liga kann die besten Spieler bezahlen? Da sind wir wahrscheinlich dann eher in Saudi-Arabien. Und genau dieses Phänomen erleben wir ja auch. Also von daher, genau, kann ich dieses Argument nicht verstehen. Und rein sportlich ist es ja auch letztendlich nicht haltbar oder ist diese These nicht haltbar.
Ich muss einmal unserem Bildungsauftrag nachkommen, lieber Fabian. Du hast gesagt, dass Bayer Leverkusen gegen Saint-Gilloise spielt. Bayer Leverkusen ist ja bereits qualifiziert. Eintracht Frankfurt spielt in der Conference League gegen Saint-Gilloise, dem Ex-Verein von Dennis Undorf. Aber okay, Freiburg gegen Lens ist richtig, genau. Interessant ist ja auch, was soll denn mit der Milliarde gemacht werden, die möglicherweise dann eingenommen wird? Also ein Sponsorenname für die Liga wird dann wahrscheinlich gesucht werden und es soll eine digitale Plattform gebildet werden. 164 Millionen Euro sind für eine eigene digitale Plattform geplant. Da sollen dann Videoinhalte präsentiert werden, teilweise über Abos direkt an die Fans verkauft werden. Und dabei sollen dann auch die Clubs mitwirken und Inhalte liefern. Also die Liga will sich im Prinzip auch so ein bisschen unabhängiger machen. Mal angenommen, der nächste rechte Poker, der geht jetzt ja demnächst in die Vollen, schneidet nicht so ab, wie es sich die DFL erhofft, wenn die großen Player, DAZN, Sky, die öffentlich-rechtlichen, vielleicht Amazon Prime, vielleicht RTL, wer auch immer da noch mitbietet, wenn die halt eben nicht die Wahnvorstellung oder die Wunschvorstellung bezahlen, dann ist die Liga vielleicht autark und produziert ihr eigenes Format und verkauft es halt. Und außerdem soll sehr viel Geld, da ist von 183 Millionen Euro die Rede, in die Auslandsvermarktung fließen. Und dann soll es auch noch 65 Millionen Euro geben, die für virtuelle Werbung eingeplant werden. Dann kann Bandenwerbung während eines Spiels digital verändert werden und angepasst werden, je nachdem, in welches Land ein Spiel übertragen wird. Und dann sollen auch noch 8 Millionen Euro in die virtuelle Bundesliga gehen, Stichwort E-Sport. Und dann soll auch noch ein Rückhalt gebildet werden mit 54 Millionen Euro. Die Zahlen habe ich nicht alle im Kopf, die habe ich jetzt abgelesen, aber um da mal so ein bisschen, ja, Fakten zu schaffen. So will die DFL das viele, viele Geld, das es dann möglicherweise geben wird, einsetzen.
Ja.
Ist ein sehr abstraktes Thema, ne? Ich glaube auch kein Thema, mit dem man Weihnachten jetzt Gänsehaut auf die in die Wohnzimmer, in die kuscheligen Wohnzimmer, in die Badewannen, unter die Bettdecken, vielleicht auch in die Speisekammern trägt, da wo wir jetzt gehört werden. Oder in die Backstuben. Es wird auch ganz viel gebacken gerade sicherlich, ne?
Bist du eigentlich so ein Gänsehauttyp? Also wenn man jetzt so zum Beispiel am ersten Weihnachtstag, das gibt es ja bei vielen, da gibt es ja die Weihnachtsgans und da gibt es ja so die Leute, die diese Haut abmachen. Es gibt Leute, die Haut mitessen. Bist du so ein Gänsehauttyp?
Nee, ich hab immer eine Gänsehaut, wenn ich die vielen emotionalen Weihnachtsfilme sehe, die jetzt ja wiederholt werden. Dann bekomme ich eine Gänsehaut. Also eine Gans gibt's bei uns ganz und gar nicht. Also schon seit langem nicht mehr. Und wenn, weiß ich gar nicht, wie ich die Gans gegessen habe. Nee, bei uns gibt's eher Fleisch reduziert und Dinge, die dann eher ohne Fleisch hergestellt werden. So ist es inzwischen bei uns.
Da kann ich meine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen von einem lieben Kollegen, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, aber den du auch kennst. Vielleicht kommst du auch drauf. Der arbeitet eher so in den südwestlichen Gefilden und der ist mit einer Französin verheiratet. Und als sie sich kennengelernt haben, da haben sie dann irgendwann, wie das dann so ist, das erste Mal Weihnachten zusammen gefeiert. Und dann ist er mit zu ihrer Familie gefahren. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen Alltagsrassismus im positiven Sinne oder beziehungsweise klischeehaftes Denken. Aber auf jeden Fall war das so. Es ist ja bekannt, dass die Franzosen sehr, sehr viel Wert auf eine gute Küche legen und dass sie auch sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass sie ja das zelebrieren. Und dann ist er da zu der Familie gekommen und die haben wirklich angefangen, so nach dem Frühstück gab es eigentlich gar nicht richtig, so ab 10, 11 dann zu kochen und auch gleichzeitig schon zu essen. Und es gab zu wirklich jedem Gang noch einen speziellen Wein und der wurde andauernd angepasst. Und dann wurde hier nochmal und da noch etwas und weiß nicht, ob die einzelnen Gänge kann ich jetzt nicht mehr nacherzählen. Aber es war in jedem Fall so, dass es wirklich unfassbar viel gab und gefühlt wurde 24 Stunden gekocht und gegessen und zu jedem gab es noch ein Wein und hier ein Schokolade und hier noch ein kleinen mit Bubbles drin und da noch ein Dessertwein und so. Und dann sind sie ein Jahr später zu ihm nach Hause gefahren Und da gab es Kartoffelsalat und Würstchen.
Das ist der norddeutsche Klassiker. Ich weiß, wer es ist. Schöne Grüße, ja. J. Punkt. Und du nickst ja, mir genau. mal eben zustimmend entgegen. Ja, genau. Er ist es. Wir werden den Vornamen genau. jetzt ja, aussprechen. Ja. Ich habe übrigens noch Zimtsterne im Backofen. Deswegen muss ich ein bisschen auf die Tube drücken.
Oh, ich liebe die.
Ich habe seit 50 Minuten Zimtsterne im Backofen. Um 22 Uhr. Es ist Montag, 22 Uhr. Ihr hört Anstoß. Es ist der 18. Dezember. Aber ich möchte natürlich unsere Kultrubrik jetzt gerade starten. Was hältst du davon?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Fabian, Weihnachten ist ja auch immer die Zeit, ein bisschen zu bilanzieren.
Der Liebe, ja.
Ja, zu bilanzieren. Ich möchte mit dir jetzt die erste und zweite Liga bilanzieren. Und da gibt es ja gewisse Vorgaben, Statistiken, die sagen, welcher Spieler die meisten Tore geschossen hat, die meisten Tore vorbereitet hat, wer die meisten gelben Karten gesehen hat, welches Stadion die meisten Zuschauer angelockt hat. Lass uns mal oben anfangen in der ersten Liga, ist ja völlig klar. Harry Kane hat 20 Mal getroffen in 14 Spielen, unfassbare Quote, hat noch 4 Tore mehr geschossen als Serhou Guirassy, der kommt auf 16 Tore in 13 Spielen, auch das eine tolle Quote. Dann kommt Luis Openda, dann kommt Boniface, dann kommt Wind. Ja, wann kommt denn endlich mal ein deutscher Spieler? Welcher ist der erfolgreichste deutsche Torschütze bislang in der Bundesliga? Weißt du das?
Ich tippe auf. Ah, das ist schwierig. Es ist, glaube ich, nicht Füllkrug. Füllkrug ist falsch, oder?
Füllkrug ist falsch. Leroy Sané und Dennis Undaf sind ja, die richtigen Antworten. Ja, Sané hat in 14 Spielen 8-mal getroffen. Undaf in nur 12 Spielen 8-mal getroffen. Eigentlich ist ja Undaf der Beste, weil er weniger Spiele für die 8 Tore gebraucht hat. Dann kommt Marvin Ducksch dahinter auf Platz 9 der Torschützenliste. Lass uns auf die Topscorer gucken. Das sind die Spieler, die sowohl, nee, das muss ich anders erklären. Ich glaube, man weiß, was die Topscorer sind, aber wenn man die Torvorbereitung und die Tore zusammenzählt, dann kommt man auf ein Ranking der Topscorer. Wer führt dieses Ranking an in der Bundesliga? Was meinst du?
Es ist Harry Kane.
Es ist Harry Kane mit 25 Scorerpunkten, 20 Tore, 5 Assists. Vor Serhou Guirassy, Victor Boniface und wann finden wir den besten Deutschen? Und wer könnte das sein?
Der beste deutsche Scorer ist Leroy Sané.
Leroy Sané, völlig richtig. Gleich auch mit Boniface, 17 Scorerpunkte. Und der zweitbeste Deutsche, den muss ich dir beschreiben. Auf den kommst du, glaube ich, nicht auf Anhieb. Der könnte, wenn er sich einen roten Umhang umwirft, auch morgen gleich in eine Kita gehen und da als Weihnachtsmann überraschen, weil er einen Rauschebart hat. Der ist nicht weiß, der ist so ein
bisschen rötlich. Jan-Niklas Beste.
Ja, Wahnsinn, ne? Jan-Niklas Beste, 13 Scorerpunkte. Der Mann vom 1. FC Heidenheim. 5 Tore geschossen, 8 vorbereitet. Sehr, sehr gut. In welches deutsche Fußballstadion, wir sind immer noch in der ersten Liga, sind bislang die meisten Zuschauer gekommen? Was glaubst du?
Dortmund.
Richtig. Und du weißt, es sind 650.920
gewesen. Natürlich. Das hätte ich jetzt sofort gesagt, aber das hast du mir... You took the word right out of my mouth.
Welches Stadion befindet sich auf Platz 2?
Ich tippe auf die Bayern.
Richtig. Und welches Stadion kommt auf Platz 3?
Frankfurt?
Es Köln? Ist Stuttgart. Frankfurt kommt auf Platz 5. 5. So, wir gehen in die zweite Liga. Das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, unsere Lieblingsliga. Holstein Kiel ist Tabellenführer vor dem FC St. Pauli und dem HSV. Der Norden geht hoch. Die Landkarte ist deckungsgleich mit der Spitzengruppe in der zweiten Bundesliga. Wer führt die Torjägerliste in der zweiten Bundesliga an nach 17 Spielen.
Robert Latzel?
Ja, da hast du so ein kleines Fragezeichen eingebaut. Mach ruhig ein Ausrufezeichen. Ja. Es ist ja, ja. Robert Glatzel mit 12 Toren es nach 17 ist. Spielen. Weißt du, wer auf Platz 2 steht?
Steht. Auf Platz 2 der Torjäger steht. Nee, nicht wirklich, glaube ich. Nee.
Es sind Haris Tabakovic von Hertha BSC und Vincent Vermey von Fortuna Düsseldorf mit jeweils 9 Toren. Wann kommt dein erster Storch? Wo ist der erste Storch? Und wer ist es? Und wie viele Tore hat er gemacht, dieser Storch?
Ich glaube, es ist Pichler und hat 7 Tore geschossen,
das
oder?
Das stimmt beides. Korrekt. Wir gucken auf die Topscorer in der zweiten Liga. Wer ist der Topscorer? Also wer hat am meisten Tore geschossen und vorbereitet?
Oh, der Topscorer ist nicht... Ah, wahrscheinlich Marcel Hartl, oder?
Ja, gar nicht so schlecht. Der ist Zweiter, aber auch hier führt Robert Glatzel mit 12 Toren und 5 Assists. Hartl ist mit 8 geschossenen Toren und 8 vorbereiteten Toren auf Platz 2. Wir gehen zu den Top-Spielern, den Top-Torhütern. Was glaubst du, welcher Torhüter hat in der Zweitliga-Hinrunde am häufigsten zu 0-0-0-0 gespielt?
Ja, zu 0. Also ich weiß natürlich, dass Holstein Kiel, ich glaube, jetzt zum dritten Mal in Folge zu 0 gespielt hat, aber ansonsten nicht so häufig. Am häufigsten zu 0 gespielt hat... Oh.
Soll ich dich erlösen? Darf ich dein Geschenk auspacken?
Bitte, St. Pauli?
Es ist Jonas Urbich von der Spielvereinigung Greuther Fürth, der 8-mal zu 0 gespielt hat. Also in jedem zweiten Spiel. Wahnsinn. Timon Weiner hat 5-mal zu 0 gespielt. Übrigens auch Nikola Vasil vom FC St. Pauli. Und 7-mal zu 0 gespielt. Deshalb Zweiter in dieser Auflistung ist Daniel Heuer-Fernandes vom HSV. Wir kommen zu den laufstärksten Spielern der zweiten Liga. Schlaue Menschen, die zählen jeden Meter, ach was sage ich, jeden Zentimeter mit. Sie nehmen alles unter die Lupe und kommen auf eine Gesamtlauflänge. Das sind einige Marathons, die da zusammenkommen. So viel kann ich verraten. Welcher Spieler hat in der Zweitliga-Hinrunde die meisten Kilometer auf dem Tacho?
Luis Holtby.
Es ist Marcel Hartl. Du wirst es wissen, mit 215,78 Kilometern vor Robin Heusser vom SVW in Wiesbaden und Paul Nebel vom KSC. Letzte Frage in dieser Kategorie. In welches Stadion kamen die meisten Zuschauer? In welches Zweitligastadion kamen die meisten Zuschauer?
HSV, also Volksparkstadion.
Nein. Denken echt viele, nicht? Weil das ja so oft ausverkauft gewesen ist. Es ist die Arena auf Schalke, weil die ein bisschen größer ist und die auch sehr voll gewesen ist. Da kamen insgesamt 491.486 Zuschauer. Krass. Klar, diese Zahl kanntest du. Das war's.
Natürlich.
Meine kleine weihnachtliche Bilanz.
Da war ich natürlich ja auch,
Bilanz.
Als damals Holstein Kiel da souverän 2-0 gewonnen hat auf Schalke. Aber das ist eine andere Geschichte. Holstein Kiel... Mein lieber Michael Augustin ist nicht nur Herbstmeister. Holstein Kiel ist mit 11 Siegen auch die stärkste Hinrundenmannschaft, was die Siege angeht, und hat einen Vereinsrekord mit 35 Punkten nach der Hinrunde aufgestellt. Einmal hat Holstein Kiel schon die sensationelle Leistung erbracht und hatte 33 Punkte. Am Ende dieser Saison, 17-18, landete man in der Relegation und spielte gegen wen?
Gegen die Wölfe, gegen unsere Wölfe.
Gegen deine Kultwölfe, das ist absolut richtig. Und dieses Spiel, was man am Ende im eigenen Stadion, was ausschlaggebend war, also das Hinspiel hat natürlich auch dazu beigetragen, das war ein 1-3. Das Rückspiel endete 0-1. Ich möchte mit dir die Mannschaftsaufstellung der Kieler Sportvereinigung von 1900 einmal ganz kurz durchgehen und möchte... schauen, ob du diese Mannschaft noch zusammenbekommst. Erste Frage, warst du eigentlich damals der Reporter im Stadion?
Ja, war ich. Aber das heißt nicht,
warst du, ne?
Ja, das heißt aber nicht, dass ich die Mannschaft zusammenbekomme.
Nee, ich war tatsächlich beim Hinspiel damals der Reporter in Wolfsburg und du warst in Kiel der Reporter, das ist richtig. Aber wir haben zwei Spieler in der Startformation, die mal für Chicago Fire gespielt haben oder noch spielen.
Kenneth Kronholm im Tor. Fire, Fire, Fire.
Und wen noch in der Verteidigung? Ich spielte auch mal für den ersten FC Köln.
Raphael Zichos.
Traf sogar.
Raphael Zichos.
Genau. Traf sogar mal in der Relegation für den ersten FC Köln gegen Holstein Kiel. Auf der Linksverteidigerposition ein Spieler, der einen adligen Namen hat, zumindest einen adligen
Johannes
Namen.
Johannes Vandenberg, Jojo Vandenberg.
Das ist richtig. In der Innenverteidigung spielte damals für Holstein Kiel ein Spieler, der seit dem 30.01.2022 bei Atlas Delmenhorst spielt. Vorher spielte er beim MSV Duisburg und bevor er zu Holstein Kiel wechselte, spielte er bei Preußen Münster.
Ja,
Dominik ist der Vorname.
Schmidt.
Dome auch genannt und der Nachname ist Schmidt. Völlig richtig. Auf der Rechtsverteidigerposition eine absolute Holstein-Kiel-Legende. Kahlgeschorene Haare, spielte unter anderem auch mal für Darmstadt 98, wird nicht der Terminator, sondern
der Herminator
genannt.
Patrick Herrmann.
Das ist absolut richtig. Er spielte in seiner Karriere auch unter anderem mal für den Hamburger SV, für den SV Sandhausen und inzwischen spielt er für den SC Paderborn seit dem 1.7.2023.
David Zombie.
Ich habe auch einen Bruder, das ist richtig, mein Name ist David.
Der Bruder spielt Zombie. In Rostock. Rostock hat einen neuen Trainer, Mesut Zelimbegovic, der Ex-Regensburger.
Ich spiele mittlerweile in der Türkei. Davor spielte ich beim 1. FC Köln. Und davor bei Hannover 96.
Kingsley Schindler.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich spiele mittlerweile seit dem Sommer und galt auch als einer der schwerwiegenden Abgänge beim SV Sandhausen. Wer kann ich wohl sein?
Alexander Mühling.
Im Mittelfeld.
Mühling.
Richtig. Mühling. Ich spielte in meiner Karriere unter anderem beim VfL Bochum, aber eben auch im Mittelfeld von Holstein Kiel. Auch in... Beim Greifswalder SV war ich mal Spieler.
Auch bei Hansa Rostock?
Ja.
Tom? Hilmar Weiland. Tom? Sein Vater heißt Hilmar Weiland. Nee. Wie heißt er denn noch mit Vornamen?
Tom.
Tom. Hilmar ist sein Vater. Tom Weiland. Okay, Tom Weiland.
Dann haben wir noch einen Spieler, der mittlerweile hin und wieder auch mal wieder in der Fußball-Bundesliga spielt. Und zwar für Darmstadt 98. Hat so strubbelige Haare. Ein Lockenkopf.
Sieht aus wie ein Storch, ne? Oder von der Größe her?
Nee, sieht eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, sieht er so ein bisschen aus wie so ein Alpaka-Lama. Und das meine ich jetzt gar nicht böse. Der hat so ganz wuschelige Haare.
Ja, ich weiß aber, wen du meinst.
Aaron?
Ja, Aaron Seidel meinst du.
Genau. Ja, ohne Witz, googelt das mal nebeneinander. Ich meine das gar nicht böse. Ich sehe wahrscheinlich auch aus wie ein Tier. Und zwar nicht wie ein niedliches Alpaka, sondern wahrscheinlich wie ein hässlicher Vogel. Stichwort hässlicher Vogel. Wir standen damals vorne im Sturm.
Ja. Marvin Ducksch.
Ja. Als Holstein Kiel noch die großen Nationalspieler geformt hat. Das hast du sehr gut gemacht. Dann schauen wir noch mal ganz kurz rein für die Freunde der Statistik in die Startaufstellung von damals des VfL Wolfsburg im Tor Castells. Davor Brooks und Knoche, William auf der rechten Seite, Udo Kai links, Gila Vogie, Arnold und Mali, Yunus Mali im Mittelfeld, Renato Steffen und Brekalo auf den Außenpositionen und Origi, der ein Jahr später das Champions-League-Finale zugunsten des FC Liverpool entschied, in der Startformation im Sturm. So kann sich das Fußballerleben ändern. War das eine tolle Folge? Nein. Doch, natürlich war es eine tolle Folge, weil es die letzte vor Weihnachten war. Und was packen wir rauf auf die Anschlussplaylist?
Um auch jüngere Zielgruppen zu erschließen und vielleicht auch meine beiden Töchter hier mal diesen Podcast schmackhaft zu machen. Bumschakalaka von Dicker und Vincent Weiß, das hören die sehr gerne.
Okay, dann möchte ich raufpacken von Goldfisch, also ohne C geschrieben. Goldfisch mit When I'm Alone. Das ist mein Weihnachtssong dieses Jahr. Das ist ein bisschen traurig, ne? When I'm Alone, aber ich mag den Song ganz gerne.
Goldfisch, When I'm Alone. Den Song kenne ich nicht, da bin ich sehr gespannt, was das wohl für ein Song ist.
Ist ganz gut.
Ja. Jetzt können wir natürlich noch allen ein Weihnachtsliedchen vortrellern. Aber ich glaube, viel wichtiger wäre die Information, wann gibt's denn die nächste Folge? Vor Weihnachten ja wohl nicht mehr, ne? Ist das auch schon die letzte Folge in diesem Jahr? Wir haben uns ehrlich gesagt gar keine Gedanken darüber gemacht. Wie würdest du spontan entscheiden? wenn du jetzt entscheiden müsstest, ob das hier die letzte Anstoßfolge im Jahr 2023 sein soll?
Also ich glaube, ich würde es so machen, dass ich sagen würde, also wenn wir beide sozusagen die Zeit, die Kraft und die Lust noch haben, also eigentlich haben wir das ja, aber mit der Zeit wird es ja manchmal nicht so ganz einfach. Wir haben ja auch keine laufenden Verträge, dass wir an irgendetwas gebunden sind. Dann kann es sein, dass es vielleicht noch eine Jahresabschlussfolge gibt und ansonsten würde ich sagen, gibt es uns pünktlich wieder zum Rückrundenstart, der teilweise auch der Jahresstart ist, zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga. Also ich würde sagen, haltet eure Glocken und eure Awareness-Button, was eure Podcast-Versorger angeht, bereit. Es kann sein, dass da nochmal was aufploppt, aber in jedem Fall können wir sagen, und das meinen wir auch ganz im Ernst, wir freuen uns Woche für Woche über so viel Feedback, wir freuen uns Woche für Woche, dass ihr euch meldet, wenn irgendwas nicht richtig ist oder wenn euch etwas gefällt, wir freuen uns Woche für Woche, dass ihr einschaltet und wir wissen es sehr zu schätzen, dass es dieses Podcast-Projekt, das kleine, aber feine, schon seit vielen Jahren gibt. Und ganz wichtig ist es natürlich uns auch, dass ihr mit euren Familien, mit euren Liebsten, mit wem auch immer, eine schöne Weihnachtszeit habt. Und wenn ihr keine schöne Weihnachtszeit habt, im Sinne von, dass ihr Weihnachten wichtig findet, dann habt einfach nur eine ruhige Zeit, vielleicht ohne Arbeit und mit ein paar besinnlichen Gedanken. Und dann kommt auch gut ins neue Jahr. Wie gesagt, möglicherweise gibt es noch eine neue Folge. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben euch lieb. Und hinten raus noch, ganz wichtig, Anstoß-Podcast Instagram. Und ansonsten ist von meiner Seite alles gesagt. Ich wünsche dir übrigens auch, lieber Michael Augustin, ich werde dir aber auch nochmal persönlich schreiben, kannst nicht weglaufen, dir natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest. Das möchte ich auch nicht vergessen, nochmal hier in aller Öffentlichkeit zu sagen.
Vor Zeugen, vor Ohrenzeugen und Zeuginnen, ja, vielen Dank. Wünsche ich dir natürlich auch. Und vor meinem geistigen Auge baut sich gerade so eine Fantasie auf, dass wir vielleicht so eine Klamauk-Folge vor Silvester nochmal aufnehmen. Das macht man doch im Showbusiness so. Ich lass das nochmal sacken, ja. Du lässt das nochmal sacken, ja. Und jetzt sacken wir hier die letzten Krümel ein und drücken auf die Stopptaste. Habt schöne Weihnachten. Das war Anstoß in der Weihnachtswoche, KW 51. Manuel Baum und Dominik Strohengel sagen auf Wiederhören.
Anstoß, der Fußball-Podcast.